Hallo und herzlich willkommen zu deinem ganz besonderen Podcast. The Era of the New Women, dem Podcast für die erfolgreichen Frauen der neuen Zeit. Mein heutiger Interviewgast ist Alina Astafay. Hallo Alina, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
Hallo lieber Siranus, vielen Dank, dass du mich zu deinem Podcast eingeladen hast. Und ich fühle mich sehr geschmeichelt, dass du mich als New Woman siehst, weil ich bin ja ein bisschen länger auf dieser Erde.
Du, es hat ja damit nichts
In
zu tun.
dieser
New
Form.
Woman heißt ja nicht Young Woman, also von daher. Es geht ja um die innere Einstellung und das, was du in deinem Leben lebst. Und du hast mir als erste Frau einen eigenen extra für den Podcast Ankündigungstext geschrieben. Und auch da schreibst du ja schon über die Era of the New Woman. Ich möchte den ersten Satz einmal vorlesen, weil er uns sehr schnell sehr tief holt. Du hast nämlich geschrieben: Ich bin eine Frau, die auf einzigartige Weise und intensiv gelebt hat, als hätte ich bereits drei Leben in einem geführt. Hol uns da doch mal kurz in dieses Gefühl rein. Oder du hast ja gerade eben im Vorgespräch schon gesagt, dass du sehr in Bildern unterwegs bist. Hol uns da doch mal rein. Was heißt das für dich, wenn du sagst, du hast drei Leben in einem geführt?
Also das heißt, dass ich komme aus Rumänien und also ich bin schon hierher gezogen und ich hatte jedes Jahrzehnt aus meinem Erwachsenenleben ein Kind oder zwei Kinder bekommen. Das heißt, ich habe mit Anfang 20, Anfang 30 und Anfang 40 Kinder bekommen. Und zu jeder dieser Leben, da war ein anderes Kind in eine andere Kulisse, vielleicht in eine andere, in einem anderes Land, weil ich habe meine erste Tochter in Rumänien bekommen, mit anderen Freunden, andere Kindergarten, andere Stadt. Jedes Mal war eigentlich the same procedure. Mit dem Kind, Kinderwagen, Kindergarten, Job und so weiter. Aber in einer völlig anderen, also ich hatte das Gefühl, ich bin in einem anderen Leben. Weil diese Meilensteine, Kinder großzuziehen, normalerweise hat man die Kinder in eine Lebensphase und da erinnert sich man gerne dran. Aber ich habe in jeder meiner Lebensphase und Entwicklungsphase diese Kinder da. Und ich habe natürlich viel intensivere Erinnerungen, weil das war nicht so alles. Es sind sehr viele Sachen passiert. Durch die Kinder, durch meine Arbeit, durch meinen Sport und so weiter.
Ja, genau, zu deinem Sport kommen wir ja auch gleich, weil der ja auch sehr, sehr besonders ist. Ich vermute mal, du kennst ja auch andere Mütter, die wahrscheinlich in kürzeren Abständen auch Kinder bekommen haben. Wo siehst du da für dich den Unterschied in Bezug auf dein Leben, deinen Partner, deine Kinder, aber natürlich auch auf deinen Sport bezogen?
Ja, also ich habe mir nicht so viele Gedanken gemacht. Für mich haben Kinder dazu gehört und ich habe die Kinder immer ja so bekommen, wie meine Intuition mich geführt hat. Und ja, ich finde, Kinder gehören dazu und ich habe mir nicht so viele Gedanken gemacht, wie ich das organisieren oder ob ein Kind in mein Leben passt. Ein Kind hat immer in mein Leben gepasst und normalerweise kommen die Kinder auch in Situationen, wo das Leben, also die Lebenssituationen nicht passen. Aber wir haben uns immer angepasst und es hat funktioniert.
Ah, okay. Ja, wir kommen nachher auch noch mal kurz auf dieses Thema Karriere und Mutter sein. Ich möchte aber jetzt mal etwas ganz anderes machen, nämlich den gesamten Intro-Text vorlesen. Er ist etwas länger, aber er ist so schön geschrieben, dass ich gar nicht anders kann, als ihn vorzulesen und dir, liebe Zuhörerin, wirklich schmackhaft zu machen. Weil so wie ich dich auch kennengelernt habe, selbst wenn es vielleicht in der deutschen Sprache noch nicht ganz so einfach ist, bist du aber einfach eine sehr klare und selbstbewusste Frau. Und genau so kommt der Text auch rüber. Und genau deswegen lese ich ihn jetzt einmal vor. Den ersten Satz habe ich gerade schon durchgelesen oder vorgelesen. Ich bin eine Frau, die auf einzigartige Weise und intensiv gelebt hat, als hätte ich bereits drei Leben in einem geführt. Mit gerade einmal 19 Jahren schrieb ich Geschichte. Als jüngste Frau der Welt, die die psychologische 2-Meter-Marke im Hochsprung überwand und einen Junioren-Weltrekord aufstellte, ein Meilenstein, der die Weichen für meine außergewöhnliche sportliche Laufbahn stellte. Das psychologische Spiel mit der Überwindung der Latte im Hochsprung und dem Streben nach immer neuen Höhen, das Überschreiten mentaler Grenzen, gehörte schon früh in mein Leben dazu. Es war und ist nicht nur meine Leidenschaft, es ist mein Element. Tief in jeder Faser meines Körpers verankert und Teil meines natürlichen Instinktes. Der ständige Tanz auf der mentalen Gratwanderung des Erfolges definierte fast 2 Jahrzehnte lang mein Leben. Als Olympia-Zweite und Medaillenträgerin bei hochkarätigen internationalen Meisterschaften, unter anderem Weltmeisterin, Europameisterin, sowie mit dem 5. Platz bei 2 weiteren Sommerolympiaden. Bei mir geht es weniger um den Weg an die Weltspitze. Mit 17 Jahren gehörte ich bereits dazu. Es geht um den harten Weg, den ich trotz Hindernissen, Tiefpunkten und schweren Schicksalsschlägen gemeistert habe, um meine Spitzenleistung konstant zu erbringen. Hinzu kommt, dass ich nach meinem Weltrekord Mutter wurde. Jetzt kommen wir wieder dazu. Eine Rolle, die für mich selbstverständlich Teil meiner Karriere war, so wie du es gerade eben erzählt hast. Den berühmten Spagat zwischen Karriere und Muttersein habe ich seit 33 Jahren erfolgreich gemeistert und flexibel gehalten. Heute bin ich Mutter von 4 Kindern, die ich in einer Zeitspanne von 21 Jahren bekommen habe. Seit 28 Jahren bin ich die glückliche Frau an der Seite meines Mannes. Da würde ich jetzt sehr gerne mal deinen Mann auch dazu hören, weil das ist ja in der heutigen Zeit nicht mehr wirklich selbstverständlich, Alina. Seit 20 Jahren bin ich Sportmentaltrainerin und Mentorin für Hunderte von Kindern und Jugendlichen, begleite sie dabei, ihre harmonische Entwicklung zu fördern und ihr Selbstbild zu steigern. Heute erlebe ich den Aufbruch in ein neues Kapitel meines Lebens, inspiriert und getragen von The Era of the New Woman. Durch die neuen technischen Möglichkeiten startete ich 2023 ein neues Unternehmen und unterstütze Traderinnen dabei, ihre mentalen und emotionalen Herausforderungen des Marktes mit Mindset-Strategien aus der Hochsprung-Exzellenz zu meistern, die ich auf die Trading-Disziplin übertragen habe. Das Experimentieren mit Mentaltraining, das Leitmotiv Energie folgt der Aufmerksamkeit und geht niemals verloren, sondern wandelt sich in eine andere Form um, ist mein außergewöhnlicher Wegweiser im Leben. Es ist meine Essenz. Ich weiß nicht, wie es dir geht, liebe Zuhörerinnen, aber in mir britzelt es, wenn ich das nicht nur vorlese, sondern auch als ich es zum ersten Mal gelesen habe. Von daher vielen, vielen Dank, liebe Alina. Und ich möchte jetzt direkt einsteigen, nämlich in dem Part, den du eben so schön beschrieben hast. Wie bist du mit dieser psychischen Belastung umgegangen, schon so früh so erfolgreich zu sein? Es gibt ja einige Spitzensportler, die schon sehr früh unglaublich erfolgreich sind und vielfach werden sie ja damit, sei es aus der Kindheit rausgerissen, aus dem Erwachsenwerden rausgerissen. Wie bist du damit umgegangen?
Also dann, es war so, ich bin in der Leichtathletik-Szene aufgewachsen, weil mein Vater Stabhochspringer war. Er war der erste Rumäne, der die 5-Meter-Marke übersprungen hat. Und er war Trainer und hat mich immer ins Stadion mitgenommen. Ich bin in diesem Land aufgewachsen, wo du immer bescheiden sein solltest, unauffällig, die Meinungsfreiheit war verboten. Und ich musste, also es brannte schon ein Feuer in mir, aber ich musste, man dürfte das als Mädchen nicht so nach außen zeigen. Und mit 12, 13 Jahren ist mir ein Buch in die Hände gefallen. Dieses Buch, das war ein Manuskript, also das war ein verbotenes Buch, das im Ausland übersetzt wurde. Und das war ein Buch über die, also für die Persönlichkeitsentwicklung, was damals verboten war. Und dieses Buch war von Emil Coué und es hieß Selbststeuerung durch Autosuggestion. Und natürlich war ich damals, also wir haben sehr viel gelesen, weil wir hatten keine tolle Sendungen im Fernsehen und im Radio. Und man war hungrig nach geistigen Nahrung, nach geistiger Nahrung. Und dieses Buch, ich erinnere mich, das war mein Game Changer, weil ich habe verstanden, dass du mit deinem Geist viel steuern kannst. Also das war natürlich, wir wussten damals nicht über solche Sachen. Und dann habe ich angefangen, spielerisch, das war mein Spielzeug, permanent mit diesen Affirmationen zu spielen. Und auch, ich habe mich immer weiterentwickelt. Ich habe diese Affirmationen auch im Wettkampf natürlich, wenn ich zum Beispiel Schmerzen hatte oder so. Und diese Affirmationen, viele sprechen heutzutage über Affirmationen. Aber es ist so, dass du sie am Anfang aus dem Mund sagst und so, aber sie entwickeln sich ein Eigenleben. Und das hat mir, also ich denke, diese Fähigkeit, also diese Affirmationen entwickeln ein Eigenleben, die bekommen eine Energie und ich war da drin immer besser. Also es war diese Energie, dass neben den anderen Fähigkeiten, die ich entwickelt habe im Sport, ich hatte außer ein sehr, sehr guter Trainer, der war genial. Und der hat auch mit Mentaltraining gearbeitet, also mit viel Bilder. Und er war auch sehr gut in Technik, Hochsprungtechnik. Und ein sehr guter Pädagoge. Und so habe ich mich weiterentwickelt auf diese mentale Schiene. Und irgendwann ist es so, dass du kannst zu deinem Ziel, weil alle sprechen über Ziele. Aber ein Ziel ist nicht gleich ein Ziel, sondern du musst da drin eine Absicht stellen. Und ich habe das gemacht. Also das hat sich bei mir so entwickelt, dass ich das nicht irgendwo, weil ich irgendwo oder dass ich gelesen habe, sondern es hat sich so entwickelt bei mir, dass ich zum Beispiel Wochen vor dem größten Ziel, wenn ich eine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft habe, ich habe ganz früh angefangen, mit 16 Jahren bei diesen Junioren-Meisterschaften zu starten. Und ich hatte schon 6 Wochen im Voraus dieses Bild. Und ich hatte diese Absicht, also dieses Bild. Ich wusste, es wird gut werden. Und ich habe meine Energie, weil ich spreche von Energie und mein Fokus, ohne dass ich selber wollte. Also es war etwas ganz Natürliches. Und das hat sich alles darein, also zu diesem Ereignis gerichtet. Ja, und ich hatte immer, also wenn ich zu diesen Wettkämpfen kam, dann war schon das ganze Bild abgelaufen, als wenn schon der Film stattfindet. Du musst nur sehr aufpassen, dass du deine Technik einsetzt, dass du ja keine Fehler machst und so weiter. Aber eigentlich steht schon alles. Es kann in diesem Film nicht anders laufen.
Yes.
Und so,
Red
ja.
ruhig eben zu Ende, genau, ich setze dann gleich ein, red ruhig eben zu Ende.
Ja, und so habe ich diese Erfolge gehabt. Und mein Trainer hat immer gesagt, du musst dich nur auf 1,97 im ersten Versuch konzentrieren und damit hast du eine Medaille bei jeder Meisterschaft. Und dieser Hochsprung ist so eine Disziplin, du startest nicht gegen Konkurrenten. Es ist egal, was die Konkurrenten machen. Du musst deinen Sprung richtig machen. Und du musst mit dieser Latte, oft habe ich mich gefragt, musst du die Latte überwinden oder du kreierst etwas mit der Latte, indem du über die Latte springst. Und ja, und deswegen bin ich auch beim Trading gekommen, weil es ist genau das Gleiche. Du musst einfach dein Trade einsetzen, unabhängig, was im Außen geschieht. Und genau so ist im Hochsprung.
Ganz faszinierend. Da waren jetzt so viele Sachen drin. Ich will die mal eben ein bisschen aufdröseln. Wir wissen ja aus der Hirnforschung, dass unser Gehirn ja nicht zwischen Vorstellung und Realität unterscheiden kann. Und das ist ja letztendlich genau das, was du dann machst, wenn du halt ein Bild in dir kreierst, was es noch gar nicht gibt, und dieses Bild immer wiederholst, dann geht dein Gehirn davon aus, dass das bereits Realität ist und wird alles dafür in Gang setzen, dass das auch genauso passiert. Das ist ja kein Wunder, kein Hokuspokus, sondern das ist Neurowissenschaft, weil wir einfach mit dem Gehirn so arbeiten, wie es auch entsprechend funktioniert. Und wenn dann, wie du so schön gesagt hast, Alina, eben auch noch du eine Absicht formulierst, ganz wichtig, keine Erwartung, weil wir wissen ja, Erwartungen neigen dazu, nicht erfüllt zu werden, sondern eine Absicht damit reinzubringen. Und das hast du so nebenbei gesagt, Alina, sie dann einfach loszulassen, nämlich dann wieder absichtslos zu sein im nächsten Moment, dann kann sich das halt immer mehr in die Realität fortschreiten. Das wissen wir auch aus der Quantenphysik. Na, dass die Dinge erstmal noch irreal sind und je mehr wir uns darauf fokussieren, umso mehr werden sie dann letztendlich auch real. Und letztendlich, und dafür danke, ist es völlig egal, ob wir das halt eben im Sport machen, ob wir das, wie du gesagt hast, im Trading machen oder. Wir können es, du hast es vorhin ganz kurz gesagt, eben in Bezug auf Verletzung machen, auf alle möglichen Dinge. Es gibt so viele Möglichkeiten, die wir haben, aber in den wenigsten Fällen auch nutzen. Und das ist das Entscheidende. Und du hast noch, und das will ich eben kurz nochmal mit anführen, das hast du ganz zum Schluss gesagt, ne? Nicht die Latte überwinden, sondern eine Verbindung mit ihr eingehen. Das ist auch nochmal was ganz anderes. Und sich eben nicht auf die Konkurrenz konzentrieren oder den Mitbewerb, das ist ja im Business nichts anderes, sondern einfach das eigene Ding machen. Völlig egal, was die anderen machen, das eigene Ding machen. Da war jetzt so viel drin. Vielen, vielen Dank, liebe Alina. Wow.
Ja, das ist dieses Prozessziel. Also ich konzentriere mich auf meinem Tun. Ja, das ist dieses Prozessziel. Nichts anderes vom Außen zählt, nur das. Weil es ist genauso, wenn ich auf der Bühne oder wenn ich springen möchte und ich konzentriere mich, oh, was sagt der Sponsor, wenn ich jetzt nicht über die Latte komme? Oder ein Schauspieler, was passiert, wenn ich nicht gut rüberkomme? Er konzentriert sich einfach auf seinen Prozess, auf das, was er in dem Moment zu tun hat.
Ganz bei sich selbst bleiben, richtig. Völlig unabhängig, ob da eben der Sponsor sitzt oder ob da ein Zuschauer sitzt oder. Ich gebe das Beste, was ich in diesem Moment geben kann. Ja, ich mag noch mal eben auf eine Sache zurückkommen. Du hast ja gesagt, ne, das war verboten, so ein Buch zu lesen. Wie war das für dich, als du auf einmal dieses Buch in den Händen hattest, was ja vom System nicht erwünscht war? Und was war da anders als das, was dein Trainer mit Mentaltraining mit dir gemacht hat?
Nein, das war einfach das Buch, meine Mutter hat sie mir so nebenbei gegeben. Es war ausgeliehen von jemand. Und das war wirklich der Game Changer, dass ich da mit gelernt habe, du kannst dir vorstellen, etwas vorstellen und dein Unterbewusstsein fängt an, diese diese Befehle zu nehmen, also zu nehmen und dich in diese Richtung zu führen. Mein Trainer, also das ist auch Prozessziel. Ich gebe dir zum Beispiel ein, oder ich gebe dir ein Beispiel, zum Beispiel, wenn du rennst, ja, und du stellst dir vor, okay, da ist die Ziellinie. Aber was passiert, wenn du dir vorstellst, die Linie kommt zu dir? Ja, es ist ein Unterschied. Ja, das ist also das, was mein Trainer gemacht hat, auch mit dem Ziele im Wettkämpfe, du gehst dahin. Also ich muss schon erzählen, ich war bei der Olympia 92. Davor hatte ich schon den Weltrekord gemacht und ich war bei der Olympiade 1988 Fünfte geworden, obwohl ich 5 Wochen ohne Trainer trainiert habe. Und in Seoul, ich hatte meinen Trainer nicht dabei und auch bei dem Wettkampf hatte ich nicht dabei, niemanden. Und dann ist mir dieser Schicksalsschlag passiert, dass mein Bruder 1989 bei der Wende umgekommen ist. Und ich war am Boden zerstört. Es war nur dunkel um mich. Ich hatte mich als also seelisch amputiert und auch ich hatte das Gefühl, ich spüre meine rechte Seite vom Körper nicht mehr. Und erst am 25. Dezember 1989 gestorben. Und ich bin am 10. Januar schon in Osaka, schon auf den Treppen gewesen. Es war einfach so ein Freundschaftswettkampf, oder? Und 6 Wochen danach, im Februar, bin ich Dritte bei den Europameisterschaften Indoor. Nach
Wie bist du denn,
diesem Schicksalsschlag.
genau, Frage, wie bist du damit umgegangen? Ich gehe mal davon aus, dass du es nicht einfach weggeschoben hast, sondern du hast es ja sogar beschrieben, es hat dich so stark getroffen, dass du sogar deine rechte Seite nicht mehr spüren konntest. Wie hast du es geschafft, mit diesem Schicksalsschlag umzugehen? Ich finde das ganz spannend. Ich habe ja nun schon viele Olympionikinnen oder auch Weltmeisterinnen hier im Podcast gehabt und fast alle hatten solch einen Schicksalsschlag. Es ist, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll, aber kommen wir wieder zurück zu dir. Wie bist du damit für dich umgegangen, dass du es geschafft hast, in so kurzer Zeit wieder auf der Treppe zu stehen? Und dann, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar noch ohne Trainer.
Weil, wenn du Profi bist und diese Prozesse in dir automatisiert sind, lässt du nicht mehr von den Emotionen leiden. Ja, ist genauso das, was ich im Training auch passiert, diese emotionsneutral. Das heißt, du bist nicht emotionslos, sondern du lässt diese Emotionen nicht in diese. Es sind zwei getrennte Sachen. Das heißt nicht, also du machst einfach das, was du am besten kannst, weil das automatisiert ist, ohne die Emotionen dran zu lassen.
Wie hast
Und
du das
deshalb.
geschafft, die Emotionen rauszuziehen? Weil gerade wenn es, das ist ja nun so ein Schicksalsschlag, den eigenen Bruder zu verlieren, ist ja wirklich sehr, sehr hart. Wie hast du es geschafft, da die Emotionen einfach rauszuziehen, ohne daran zu zerbrechen in dem Moment?
Ja, weil du einfach den Fokus setzt auf das, also was die Energie, alles auf das, was im Moment für dich wichtig ist.
Okay, hast du dann dennoch die Trauer für dich auch nachgeholt oder wie bist du damit umgegangen?
Ja, also ich habe damals, ich war sehr dankbar, weil genau diese Frage hat mir ein Reporter oder bei einer Pressekonferenz in Osaka damals jemand gestellt und ich konnte die Frage nicht beantworten und ich habe angefangen zu weinen und ich konnte, weil das war diese emotionale Ventil. Ja, also du unterbrichst diese Ventil. Und wenn dich jemand, also wenn man, er hat auf meine Emotionen gedrückt und ich konnte dann nicht mehr. Ich konnte nicht beantworten. Und die Japaner haben mich in dem Jahr sehr oft eingeladen, was ich super, ich war super dankbar, weil es Japan, ich liebe Japan, ist so ein anderes Land, eine andere Welt. Und ich konnte in diese Welt ein bisschen weg von meiner Trauerwelt, von zu Hause, wo meine Eltern sehr traurig waren. Und dann habe ich das Gefühl, also das gespürt, dass ich ein Kind bekommen möchte. Und mein damaliger Freund hat mich auch gefragt, ob wir heiraten wollen. Und so habe ich mir diese Trauerzeit genommen, indem ich dann, ich bin schwanger geworden und ich habe ein Jahr Pause gemacht. Und in dieser Zeit haben, ich konnte meinem Trauer, also ich musste mich nicht um Sport kümmern, ich musste mich um nichts kümmern. Und es war natürlich auch ein freudiger Ereignis. Und wir waren immer noch belastet von dieser Geschichte, aber du bist dann ein bisschen abgelenkt und ein neues Leben beginnt. Und dann kam das Olympiajahr, also das die Olympiajahr 1992 Barcelona. Und ich habe normal im September angefangen. Also man muss erstmal, ich habe meine Tochter mit im Trainingslager mitgenommen. Sie war ein paar Monate alt. Und ich habe schon in dem Wintersaison gemerkt, dass ich war physisch sehr stark. Aber ich hatte kein Gefühl für die Latte, weil ich sehr lange Zeit kein Techniktraining gemacht habe. Und ich war nicht mehr so Freund mit der Latte. Und das lief so das ganze halbe Jahr. Also auch im Trainingslager, im Frühling war ich unzufrieden. Und dann mit Ach und Krach habe ich geschafft, 1,97 Meter zu springen. Und damit war ich, hatte ich die fünf beste Leistung.
Okay, ich will da ganz kurz reingehen. Entschuldigung.
Weltbeste Leistung.
Ich muss dich da unterbrechen, weil du hast gerade gesagt, du warst nicht wirklich zufrieden, die Leidenschaft war nicht so da. Und trotzdem bist du die 1,97 gesprungen. Was hast du denn wie gemacht, um trotz dieser, ich nenne es mal Niedergeschlagenheit, diese hohe Leistung zu erbringen?
Es war nur so, dass ich sehr fit war, weil ich ein Jahr Pause gemacht habe. Aber ich hatte dieses Gefühl für die Latte nicht. Mhm. Das heißt, manchmal bist du sehr hoch drüber und reißt einfach, weil du das Gefühl nicht hast. Da musst du sehr filigran arbeiten.
Und genau da lass uns mal reingehen. Wie hast du das gemacht, wieder mit der Latte in Verbindung zu kommen?
Ja, ich war irgendwann, also ich war damals, ich erinnere mich, ich hatte so viele internationale Wettkämpfe gemacht. Und ich bin dann 1,91, 94 ein paar Mal, aber das reichte nicht. Ich hatte die Olympia und deswegen war ich unzufrieden, aber es war schon, also die Höhe war schon wieder fast da. Und also dann habe ich diese 1,97 geschafft und ich habe
Stopp, mich ich gehe da nochmal rein. Ich lasse dich da jetzt, Entschuldigung, Alina, ich lasse dich da jetzt nicht raus. Wie hast du es geschafft, wieder in Verbindung mit der Latte zu kommen? Was hast du wie gemacht, um das Gefühl wieder zu haben, jetzt bin ich wieder da?
Einfach
daran erinnern?
Die Praxis, Siranus. Das Problem bei uns damals war, dass wir keine Halle hatten und im Winter hatte ich keine Halle, so richtig, wo ich üben kann. Und dann kam diese Frühlingssaison, wo du draußen trainieren kannst und ich habe so gerade so geschafft bei diesen Wettkämpfen und immer mehr dieses Gefühl zu bekommen. Also ich habe sehr viel nachgeholt sozusagen.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, war es für dich dann immer das immerwährende Training, was dich wieder in Gefühl mit der Latte gebracht hat?
Ja, also der Techniktraining in alle Variationen. So,
Okay.
und dann musste ich zu Olympia und ich hatte wieder natürlich diese, ich habe schon, ich wusste, es wird etwas Tolles passieren. Ich konnte nicht sagen, was, aber ich habe mich so gefreut und ich habe diese Absicht. Das war, es ist so diese Absicht, es ist, als wenn dich etwas anzieht, ja, und also diese Zukunftsenergie, das zieht dich in diese Richtung. Und ich, ja, ich habe diese 97, 1,97 geschafft und das Problem war, dass ich wieder keinen Trainer dabei haben sollte, weil ich keine Medaillenkandidatin war in meiner Disziplin und es gab nicht so viele Plätze für Trainer und dann wurden andere Trainer geschickt. Mit
Das heißt,
anderen.
das war jetzt noch in Rumänien auch, richtig? Oder war das schon Deutschland?
Ja, nein, das war in Rumänien.
Wenn
Und
ich
dann
dich also
bin ich.
richtig verstehe, dann war das in Rumänien bei euch so, erst wenn du eine entsprechend hohe Leistung hast, dann begleitet dich auch ein Trainer?
Ja,
Okay, wow.
weil die Plätze sind viel begrenzter. Und dann bin ich nicht so wie in Seoul damals, 4 Wochen alleine dort, sondern nur eine Woche alleine gewesen. Aber in eine technische Disziplin wie meine, dich zu qualifizieren und dann noch eine Medaille zu schaffen, das ist fast unmöglich. Ich hatte niemanden dabei. Niemand, nicht mal ein Kollege von mir war dabei. Warum? Weil ich mit meinem Trainer so unsere Sprache, also Techniksprache hatten. Und ich wollte von niemand irgendwie, dass jemand eingreift und mir irgendwas sagt, was ich nicht verstehe und mich aus dem Spur bringt. Und ich war da eine Woche ganz alleine. Ich habe alleine trainiert und ich bin alleine zu den Qualifikationen gegangen. Ich bin 1,92 Meter gesprungen und dann die Finale. Mein Ziel, also ich hatte, wie gesagt, Ziele setzen mich unter Druck, weil ich denke, oh, ich muss, ich muss. Ich hatte diese Absicht, ich wusste, es wird was Schönes passieren. Ich muss nur sehr aufpassen. Und ich wusste also mit meiner Leistung, okay, es waren zwei sehr gute Medaillenkandidatinnen dabei. Und ich habe gedacht, vielleicht, wenn ich sehr aufpasse, dann vielleicht die Bronzemedaille. Und ich erinnere mich, weil ich war so wie in der Zeitlupe, dieser Film, meine, wie ich zu dem, ich war sehr, sehr aufmerksam, aber sehr in der. Wie in einer Zeitlupe, wie ich zum Stadion gegangen bin, wie ich mich warm gemacht habe. Ich war ganz alleine und es war eine olympische Finale in einer Disziplin, wo du einen Trainer brauchst, der dir sagt, du bist zu nah, zu weit, mach dies oder das. Und ich habe gedacht, ich gehe hin ins Stadion und ich werde so lange den anderen im Weg stehen, also sie so viel ärgern, bis so viel ich kann. Ja, also ich habe nicht gedacht, jetzt Medaille, sondern ich gebe mein Bestes und ich ärgere die anderen, weil ich weiß, dass die Leute viele nicht mental nicht so stark sind und dann geben sie auf. Ja, und genau das war. Ich war im Stadion und ich habe mich gefühlt, hier ist mein Platz, hier möchte ich sein. Und ich werde nicht von hier gehen, bis ich nicht alles gemacht habe. Es ist ein Unterschied, wenn du zu einem Event gehst und Angst hast. Oder, ja. Und ich hatte keine Angst. Es war mein Element. Ja, und dann hatte ich ein metaphysisches Erlebnis. Ich weiß nicht, ob das noch, ja, die Grenze nicht sprengt, aber es war so, wie ich gesagt habe, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich mich von außen beobachte und dass diejenige, die von außen beobachtet hat, das war irgendwie auch ich. Und ich wusste, es ist wie in einem Film, es kann nichts schief gehen. Ich muss nur aufpassen. Also wenn ich gesprungen bin, ich wusste, ich muss auf Kleinigkeiten in der Technik sehr aufpassen. Aber im Grunde war ich getragen. Ich wusste, es kann nichts passieren. Es wird so sein. Es wird was Tolles passieren. Das habe ich auch davor, Wochen im Voraus gespürt. Und tatsächlich ist eine Stefka Kostadinova, sie war damals also Medaillenkandidatin und Weltrekordhalterin. Und sie ist ausgeschieden. Und dann waren wir nur plötzlich drei im Wettkampf. Und ich wusste, ich habe eine Medaille.
Okay, lass uns ganz kurz noch reingehen. Als letztes diesen metaphysischen Moment, den du hattest. Ich bin mir sicher, den kennst du auch, liebe Zuhörerin, dass du dich manchmal von außen betrachtest und siehst, was da unten gerade passiert. Ist der einfach so gekommen oder, wie du gesagt hast, Alina, hast du mehr oder weniger darauf hingearbeitet, weil letztendlich hast du dich ja führen lassen von was auch immer. Wir können es Universum nennen, wir können es Matrix nennen, ist eigentlich völlig egal. War es einfach so da oder kannst du für dich sagen, durch deine Affirmation, durch deine Visualisierung ist das Ganze zustande gekommen?
Ich glaube, also so ein Erlebnis hatte ich danach nicht mehr. Und ich habe diese Gaben, als ich nach Deutschland kam, wo alles materiell war und nichts, was nicht anfassbar war, zählte. Ich habe diese Gaben verloren, weil ich damals in den 90er Jahren hat man nicht darüber gesprochen. Ich wusste auch nicht, was passiert. Aber diese Erlebnis hatte ich nur dort. Und ich vermute, weil die Spannung so hoch war und ich war ganz, ganz alleine. Also ich war nicht irgendwie mit jemand verbunden. Und dadurch, dass ich so alleine war und mich so hoch konzentriert, wahrscheinlich ist das so passiert. Also ich denke, diese Momente kann man nicht herbeiziehen. Das kann man nicht durch wollen.
Ich weiß, was du meinst. Also ich mache das mit meinen Teilnehmern schon, sie dahin zu trainieren, dass sie das so schaffen. Aber so wie du es beschreibst, ist es nochmal was anderes. Sich selbst von oben so zu betrachten, ist das eine. Und man kennt es ja aus Nahtodeserfahrungen, wo Personen quasi schon fast tot sind, dass auf einmal sie sich von oben eben auch sehen, wie sie da unten im Bett liegen. Und das sind natürlich nochmal ganz andere Momente, die wir so in der Form nicht hervorrufen können. Das sind schon sehr, sehr magische Momente. Da würde ich gern mit dir noch tiefer drauf eingehen, aber das werden wir dann vielleicht ein anderes Mal machen, liebe Alina. Ich danke dir sehr, dass du heute hier gewesen bist. Wo findet man dich, wenn man mehr über dich erfahren möchte?
Also ich wollte nur noch sagen, dass ich diese neue Ära der Frauen, ich finde, das ist eine spannende Zeit, weil die Frauen die Möglichkeit haben, heutzutage aus dem Herd heraus ein Business aufzubauen. Sie wollen kein Hamsterrad mehr, sondern sie wollen wirklich einzigartig und authentisch und ihre Weiblichkeit und ihre Gaben erleben in diese, ja. Und ich wollte den Frauen sagen, lass dir von niemandem etwas erzählen, dass du oder erzählen, dass du etwas nicht kannst. Weil wenn du eine Idee hast, heißt, dass jemand das braucht. Genau das, was deine Idee ist, braucht jemand. Ja, das wollte ich noch sagen. Und diese Gabe, also diese Weiblichkeit, fließt in die kollektive Bewusstsein der Frauen. Und deswegen färbt das in alle Richtungen. Und deswegen bin ich heute mutiger geworden, um über diese Erlebnisse zu sprechen, weil früher bis 2016 hätte ich mich nie getraut, darüber zu sprechen, weil es einfach nicht verstanden wird. Und auch das, was ich heute erzählt habe, vielleicht man muss ein Bewusstsein dafür haben, um alles zu verstehen. Aber das bleibt noch eine Weile. Also ja, und man findet mich auf LinkedIn, Facebook. Ich habe auch eine Website auf Google und Instagram, also die normalen, die bekannten Kanäle.
Okay, wunderbar. Geht natürlich wieder alles in die Shownotes hinein. Und ich mag nochmal Danke sagen für deinen Einschub eben, weil ja, das ist ja auch genau der Grund, warum ich diesen Podcast auch mache, um einfach Frauen zu ermutigen, wirklich diesen Weg zu gehen, ganz egal, wie erfolgreich sie schon sind, weil ich ja immer wieder erlebe, je erfolgreicher Frauen sind, umso mehr entfernen sie sich von sich selbst, gehen den männlichen, leistungsorientierten Weg. Das ist auch das, was ich mit den Spitzensportlerinnen immer wieder erlebe, dass der Sport, der Spitzensport einfach sehr männlich dominiert ist. Und je mehr ihr euch erlaubt, liebe Frauen, in eure Weiblichkeit reinzugehen, umso mehr wird es tatsächlich auch etwas verändern. Und diese Bewusstheit, von der du gesprochen hast, Alina, das wirklich begreifen zu können, dieses Erlebnis, dieses metaphysische Erlebnis, von dem du eben erzählt hast, ist auch, es ist ein Schöpfungsakt, es ist ein weiblicher Akt. Und je mehr wir da eintauchen, umso mehr können wir sowas tatsächlich auch erleben. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du heute da warst. Danke, dass du uns in die Tiefe deiner Erfahrung mit reingebracht hast. Ich bin mir sicher, liebe Zuhörerin, du konntest für dich einiges auf deine Art und Weise mitnehmen, weil vieles von dem, was Alina gesagt hat, zwischen den Zeilen stand. Vielleicht hörst du noch mal rein. Ansonsten danke ich dir, wünsche dir ein ganz wundervolles Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich freue mich natürlich, wenn du diese Folge likest, wenn du den Kanal The Era of the New Woman likest, vielleicht auch ein kurzes Feedback schreibst, eine 5-Sterne-Bewertung gibst, was auch immer du tun möchtest. Je mehr Frauen wir erreichen, umso besser. Alina, danke nochmal für dein Hiersein heute. Ich freue mich, wenn wir uns vielleicht in Zukunft wieder einmal hier wiederfinden.
Vielen Dank auch.
Heute möchte ich dich zu einem exklusiven, kostenfreien Online-Bootcamp für High-Performerinnen wie dich einladen, mit dem Titel Sinnkraft statt Sinnkrise, wie du deine Klarheit zurückgewinnst. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Doch mir sind in den letzten Monaten so viele Menschen begegnet, die sich irgendwie lost fühlen, die sich verloren in dieser Welt fühlen. Warum auch immer, ob es der Sinn ist, der ihnen in ihrem Job verloren gegangen ist oder in ihrem Business. Ob sie sich vielleicht völlig verloren in ihrer Beziehung fühlen, weil sie nichts mehr mit dem zu tun hat, wie es zu Beginn mal gewesen ist. Ob sie vielleicht krank sind, ob es die Demokratie ist, die irgendwie immer mehr zusammenzubrechen scheint, oder die Politikverdrossenheit. Gründe derer gibt es sicherlich viele. Wenn du auch irgendwie so ein Gefühl hast, dann freue ich mich, dich am 11. und am 13. Februar jeweils von 19 bis 20:30 Uhr begleiten zu dürfen. An diesen Abenden geht es um ein radikal ehrliches und klärendes Treffen mit deinem Leben. damit du wieder Klarheit bekommst. Denn Erfolg braucht bekanntlich Klarheit. Und die wirst du definitiv bekommen. Mein Versprechen an dich ist, dass am Ende der 2 Tage du deinem Sinn nicht nur wieder auf die Schliche gekommen sein wirst. Du wirst mit einem konkreten Plan für die nächsten Schritte in deinem Leben gehen. Schritte, die du mit Zuversicht und neuer Energie dann umsetzen kannst. Wo auch immer dir der Sinn verloren gegangen ist, du hast dann Klarheit und eine eindeutige Neuausrichtung. Das Bootcamp findet logischerweise live statt. Solltest du an irgendeinem der Abende nicht Zeit haben, gar kein Thema. Es gibt natürlich eine Aufzeichnung. Doch mag ich dich daran erinnern, live hat natürlich immer eine andere Energie. Und du kannst mir alle Fragen stellen, die dir in diesem Kontext, was das Thema Sinn angeht, wichtig ist. Ich freue mich, wenn ich dich an diesen beiden Abenden begleiten darf und du wieder die Klarheit bekommst, die wichtig ist. Denn du weißt ja, mir geht es darum, dass du deine Haltung immer mehr stärkst und je mehr Klarheit du hast, umso leichter ist natürlich auch die eigene Haltung. Jetzt wünsche ich dir noch einmal ein ganz wundervolles Wochenende und freue mich, wenn wir uns am 11. und 13. Februar sehen. Den Link findest du natürlich unten in den Shownotes. Bis dahin, alles Liebe hier von der Costa Blanca, dein Siranus.